Hungry Minds. Eine Generation, die fordert. Mit und von Ronja Ebeling.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hungry Minds. Unser Ostdeutschland-Special ist ja eigentlich schon vorbei, aber wir legen heute nochmal eine Schippe drauf. In den vergangenen 3 Folgen habe ich euch junge Menschen vorgestellt, die den Osten aktiv gestalten wollen. Die auch nach außen hin deutlich machen möchten, wie viel der Osten zu bieten hat und dass der Osten eben nicht nur rechts- bzw. rechtsextrem ist. Deswegen haben diese 3 jungen Menschen für die Landtagswahl kandidiert, jeweils für unterschiedliche Parteien. Die Landtagswahl in Brandenburg steht ja noch aus, aber die Ergebnisse aus Thüringen und Sachsen haben deutlich gemacht, so richtig hat das nicht funktioniert. Und es hat jetzt weniger mit diesen 3 Personen zu tun, die sich engagiert haben und die ich euch vorgestellt habe, sondern das hat mehr mit der Gesamtsituation zu tun, mit den strukturellen Herausforderungen, die dort anstehen. Ich möchte heute nochmal über diese strukturellen Probleme, Herausforderungen sprechen, und zwar mit Kilian Hampel. Er ist Jugendforscher und unter anderem Autor oder Mitautor der Jugendstudie in Deutschland, die er zusammen mit Simon Schnetzer und Dr. Klaus Hurrellmann macht. Und mit ihm möchte ich auch nochmal ganz gezielt darüber sprechen, warum die AfD so krass bei jungen Männern punkten konnte und was wir als Gesellschaft vielleicht in den letzten Jahrzehnten so ein bisschen verpasst haben zu tun. Ich wünsche euch ganz viel Spaß im Hungry Minds Talk mit Kilian Hampel. Moinsen, lieber Kilian, ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst. Eigentlich bist du gerade im Diss-Tunnel, schreibst gerade deine Doktorarbeit. Cool, dass du dir die Zeit nimmst.
Guten Morgen, Ronja. Freut mich. Danke für die Einladung.
Ganz spontan. Ich habe in den letzten 3 Wochen oder beziehungsweise 6 Wochen mit jungen Menschen aus Ostdeutschland gesprochen, die sich dort zur Landtagswahl aufstellen ließen. Und einige sind jetzt auch in den Landtag gekommen, nicht alle. Und deswegen wollte ich jetzt mit dir nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen, was ist da passiert. Die AfD hat bei den jungen Menschen extrem gepunktet. Das hat man auch schon befürchtet, dass die AfD auf jeden Fall mit guten Noten oder beziehungsweise mit hohen Stimmen da rausgeht. Hättest du denn gedacht, dass die Partei in diesem Ausmaß bei den jungen Menschen punkten wird? Oder hat dich das überrascht?
Überrascht hat es mich nicht, würde ich sagen. Das haben wir jetzt in den letzten Monaten schon wirklich gesehen. Wenn es mir vor einem Jahr gesagt hätte, das hätte es mich, glaube ich, schon überrascht. Denn vor einem Jahr, vor 2 Jahren, haben wir noch gesagt, die Jungen sind eher die linksgrünen Woken, die eher nicht die AfD wählen. Die wahren AfD-Wählerinnen und Wähler sind die Konservativen, wurde zumindest auch oft behauptet. Wenn wir jetzt aber die letzten Monate anschauen, im Zuge der Europawahl, aber auch mit unserer Veröffentlichung von Jugend in Deutschland, was wir Ende April veröffentlicht haben, da hatten wir schon gesehen, dass die AfD bei jungen Menschen derzeit auf Platz 1 ist. Nicht unangefochten und vor allem nicht mit riesem Abstand. Und vor allem, wenn wir die Europawahl, die Ergebnisse anschauen, eigentlich gar nicht so mit Abstand bei Jungen, sondern eigentlich haben sich die Jungen einfach angeglichen an die anderen Altersgruppen, sind tatsächlich einfach im Durchschnitt alle Altersgruppen. Die waren nicht AfD-Wählerinnen und Wähler, sind die eher die Älteren tatsächlich. Auch sehen wir jetzt auch in den Ergebnissen der Wahlen eher die Ü60, Ü70-Jährigen. Trotzdem in Thüringen war das Besondere, dass die AfD ja wirklich alleine bei Jungen besonders sehr stark war, mit 38%, wirklich die Altersgruppe, wo sie am stärksten gewinnen konnte. In Sachsen ist es eigentlich sogar anders, denn da liegt die AfD bei den Jungen wirklich genau im Durchschnitt wieder. Wie wir es genauso schon bei der Europawahl gesehen haben, eher das Angleichen an die anderen Altersgruppen.
Jetzt hast du gerade schon gesagt, vor einem Jahr hätte dich das noch überrascht. Was ist denn in diesem letzten Jahr passiert, in den letzten 12, 14 Monaten?
Ja, es ist vielfältig. Grundsätzlich hängt es ganz stark mit der Stimmung zusammen. Und die Stimmung ist auf dem Tiefpunkt oder ist weiterhin am Sinken. Wir wissen nicht so richtig, wann dieser Tiefpunkt erreicht ist. Wir sehen es in unserer Studie, in unseren Ergebnissen ganz deutlich, dass Zufriedenheit mit der Politik, Zufriedenheit mit der Gesellschaft weiter sinkt. Wir dachten eigentlich, sie könnte nicht wirklich noch tiefer sinken als vielleicht im letzten Jahr. Sie ist trotzdem bei jungen Menschen weiterhin weiterhin negativ und wird die, auch die Zufriedenheit wirklich ganz, ganz gering. Dass man sagt, man ist wirklich nicht zufrieden, wie sich derzeit Politik gestaltet, wie derzeit Politik gestaltet wird, wie man selber repräsentiert wird. Und irgendwann sollte eigentlich dieser Wendepunkt kommen, dass andere Parteien das Gefühl haben, okay, oder das Gefühl geben auch die jungen Menschen, jetzt haben wir euch gehört, jetzt hören wir auf euch, aber da passiert irgendwie noch relativ wenig. Und vor einem Jahr dachten wir, da wird noch eingelenkt werden. Es werden noch andere Parteien noch stärker junge Menschen mit einbeziehen, gerade im Zuge der Europawahl. Da dachte ich, könnte das vielleicht sogar geschehen, weil es endlich 16- und 17-Jährige auch wählen dürfen.
Da hat es ja schon krass geknallt. Und da, ich dachte eigentlich, die anderen großen Parteien hatten da so einen Aufwachmoment und haben das als Warnsignal gedeutet.
Ja, aber es passiert ja nichts inhaltlich. Also faktisch passiert jetzt nicht wirklich, wirklich viel. Ich habe nicht das Gefühl, dass gerade Politik auch für junge Menschen gemacht wird.
Aber Scholz ist jetzt auf TikTok.
Das ist er. Die Aktentasche ist präsent, aber die Politik hat sich deswegen jetzt nicht groß verändert. Und es geht junge Menschen nicht wirklich besser. Also wenn wir die wirklichen Sorgen junger Menschen anschauen, haben sich die nicht verändert in den letzten Monaten. Im Gegenteil, wirtschaftliche Lage ist nicht wirklich verbessert, eher schlechter geworden weiterhin. Klar, die Inflation sinkt jetzt, aber das bedeutet ja nicht, dass die Preise deswegen wieder runtergehen. Und das, was wirklich junge Menschen beschäftigt, hohe Preise, aber auch Zukunftsthemen, wenn wir über Rente sprechen, über Altersarmut sprechen, Themen, die jungen Menschen ganz akut Sorge machen, Themen, die nicht Sorge machen sollten in der jetzigen Zeit. Es gibt genügend Baustellen, die jetzt gerade passieren in der Gegenwart, aber das sind wirklich Zukunftsthemen, denen man aber nicht wirklich Abhilfe geschaffen hat, beziehungsweise eher mit dem Rentenpaket. Du hast auch eine super Folge dazu gemacht.
Da warst du auch mit drin.
Ja.
Könnt ihr euch nochmal anhören, falls ihr die verpasst habt?
Eher die Sorgen größer gemacht hat, was die Zukunft angeht. Mhm.
Ja, total. Ich würde gerne noch ein bisschen mehr mit dir auf die Lebensrealität von jungen Menschen in Ostdeutschland eingehen. Was prägt ihr Leben dort vor Ort? Wir haben in den letzten Wochen mit 3 jungen Menschen gesprochen, die sehr unterschiedliche Haltungen haben, die sehr unterschiedliche Lebensrealitäten haben. Und das möchte ich an dieser Stelle nochmal betonen, um deutlich zu machen, da gibt es auch ganz, ganz viele tolle, engagierte junge Menschen, die Bock haben, den Osten mitzugestalten. Und trotzdem gibt es da ja anscheinend auch eine große Gruppe, die sich nicht mehr in der Lage sieht zu gestalten oder vielleicht auch keinen Bock hat? Wie kann man das definieren?
Kein Bock glaube ich nicht. Es liegt absolut an den Umständen, die vorhanden sind. Erstmal, ich bin großer Fan vom Osten, gerade von den Städten. Ich liebe die ostdeutschen auch Studentenstädte, aber auch generell, also hat Riesenpotenzial. Und das wurde aber auch erkannt tatsächlich. Es ist meiner Meinung nach, wenn wir Studien anschauen, gar nicht mehr so, dass der Osten unfassbar abgehängt derzeit ist, auch was die Wirtschaft angeht. Das bedeutet aber nicht, dass die persönliche Wahrnehmung und die Lage deswegen so rosig ist, wie es in anderen Bundesländern ist, wenn man es als rosig bezeichnen kann. Wir sehen in den Studien tatsächlich ähnliche Sorgen wie in Westdeutschland, vor allem starke wirtschaftliche Sorgen. Diese sind sogar noch ein bisschen stärker als in Westdeutschland. Sie sind ähnlich, sind verbreitet. Wenn wir uns das Thema Altersarmut anschauen, haben wir bei 50% in ganz Deutschland der jungen Menschen die Sorge vor Altersarmut, vor einem Zusammenbruch des Rentensystems. Diese ist in Ostdeutschland nochmal 10% stärker, also bei mehr als 60% in unseren Daten. Das heißt, die wirtschaftlichen Sorgen sind sehr, sehr groß. Während aber zum Beispiel das Institut der Deutschen Wirtschaft letztens erst eine Studie veröffentlicht hat und gesagt hat, so schlimm ist die Lage eigentlich gar nicht, beziehungsweise eigentlich ist die Lage richtig gut. Der Osten gleicht sich immer mehr an dem Westen, liegt an Investitionen, liegt an Unternehmen, die gerade Arbeitsplätze schaffen. Das große Problem ist der Fachkräftemangel. Es ist wirklich ganz akut. Leute, die auch wegziehen, die Unternehmen schaffen es nicht wirklich, das, was eigentlich auf dem Papier steht, zu schaffen, also aufs Papier wirklich zu bringen, also es ist eigentlich, was möglich ist, das Potenzial auszuschöpfen. Und das sorgt insgesamt gerade bei jungen Ostdeutschen für starken Pessimismus und nicht für den Optimismus.
Aber was wir ja trotz des Wirtschaftsaufschwungs dort festhalten müssten, ist, dass es nach wie vor noch diesen Lohnunterschied zwischen Ostdeutschland und Westdeutschland gibt. Ich glaube, die Menschen in Ostdeutschland haben durchschnittlich 75% des Durchschnittsgehalts als in Westdeutschland. Also da gibt es schon noch diesen krassen Lohnunterschied. Und wenn man jetzt ein junger Mensch ist und sich überlegt, okay, wo zieht es mich jetzt hin? Wo will ich arbeiten? Dann vielleicht auch in den Bundesländern, wo ich mehr Geld verdiene. Also da haben wir ja trotzdem noch einen ganz akuten Fehler im System, der das Leben von jungen Menschen ganz gravierend beeinträchtigt.
Mhm, absolut.
Von allen Menschen.
Von allen Menschen, ganz sicher, das auf jeden Fall, das würde ich auch so unterschreiben. Ich glaube trotzdem, es ist eine Spirale. Das heißt, wenn man jetzt das Gefühl hat, es lohnt sich nicht, dort zu arbeiten, zu leben, man zieht weg, dann hat das natürlich absolut weitreichende Folgen. Und es müsste viel woanders angesetzt werden, nämlich erstmal grundsätzlich die Lebensqualität noch verstärken oder auch auf diese hinweisen und dort dann ein Fundament schaffen für junge Menschen, dort wirklich leben und arbeiten zu wollen und dann das Potenzial ausschöpfen zu können natürlich. Ne? Und das hängt an Gehalt, absolut. Gehalt ist Faktor Nummer eins bei jungen Menschen derzeit, was die Motivation angeht. Wir messen es immer, was motiviert junge Menschen am meisten für Leistung. Dort kann man dann angeben, verschiedene Faktoren wie Spaß, Sinn, Ziel erreichen, Geld. Und Geld hat derzeit seit einigen Jahren jetzt wirklich den Platz 1 erobert. Es macht einen riesen Unterschied aus, hat auch was mit Wertschätzung zu tun. Natürlich, wenn ich das Gefühl habe, ich verdiene 300-400 Kilometer weiter deutlich mehr, dann macht das natürlich auch was mit mir. Aber auch mit der grundsätzlichen Lage, wenn ich das Gefühl habe, die Stimmung ist wirklich hier nochmal schlechter, nochmal pessimistischer, gerade weil man in den letzten Jahren, Jahrzehnten abgehängt wurde und vergessen wurde. Auch wenn das vielleicht jetzt faktisch gerade gar nicht mehr so der Fall ist. Aber wenn ich wirklich das Gefühl habe, hier steckt wenig Hoffnung, wenig Zuversicht, dann macht das was mit mir. Und das sorgt auch dafür, dass ich mich nicht so wohl fühle und dann vielleicht in andere Regionen ziehe.
Ja, ich will da noch ein bisschen gegenhalten. Du sagst, es ist faktisch nicht der Fall, dass der Osten abgehängt bleibt. Ich glaube, also ich stimme dir total zu, dass es einzelne wirtschaftliche Akteure gibt, die das ganze Ding dort vor Ort vorantreiben und die für Arbeitsplätze sorgen und die dann auch im Einzelnen davon profitieren. Aber insgesamt, also wenn man sich den Durchschnitt anguckt, wir haben gerade über Geld gesprochen, kann ich mir dort zum Beispiel Eigentum leisten? Ich habe neulich gelesen, dass nur unter 5% der Erbschaftssteuern fallen in Ostdeutschland an. Und das bedeutet, auch in diesen ganzen geilen Studentenstädten, die du gerade erwähnt hast, das gehört quasi allen, alles gehört dort Wessis. Und die ostdeutschen Menschen leben dort zur Miete und haben gar nicht die Perspektive, dass das eines Tages mal ihnen gehören könnte. Weder durch Eigenleistung noch durchs Vererben.
Ja, nee, stimme ich dir vollkommen zu. Gerade diese Bevormundung, die du jetzt ansprichst, dass man das Gefühl hat, es gehört einem nicht selber, man ist nicht selber in der Lage, dort mitzugestalten, die macht natürlich einen Riesenunterschied. Und die macht wirklich auch was aus. Bei jungen Menschen, aber auch bei Älteren. Und ich glaube, gerade wenn wir uns die Jungen anschauen, dann ist ein ganz großer Einflussgeber sind die Eltern, ist der Freundeskreis, die Familie, aber auch direkt die Eltern, die Großeltern. Und gerade die sind ja maßgeblich enttäuscht auch von den vergangenen Jahren, den Jahrzehnten. Diese Generation nach der Wende, die das Gefühl hatte, wirklich auch vergessen zu werden und nicht ernst genommen zu werden. Und jetzt ist man vereint, aber wird nicht wirklich für voll gehalten und nicht wirklich beteiligt. Und das sind gerade die Strukturen, die du ansprichst, ganz maßgeblich. Und die haben da nochmal einen großen Einfluss. Ne?
Und das hat am Ende vielleicht dazu geführt, dass wir zu dieser Angleichung der Altersgruppen, was die AfD angeht, in Sachsen gekommen sind. Ne? Dass sich die Kinder oder beziehungsweise die Jugendlichen an den eigenen Elternhäusern orientiert haben und eben an dieser Frustration. Du hast gerade schon dieses schöne Wort Bevormundung reingeschmissen. Der Osten fühlt sich nach wie vor zum Teil durch den Westen bevormundet. Fühlen sich denn auch junge Menschen auf dem Land generell, und da spreche ich jetzt nicht vom Osten, von den jungen Menschen in der Stadt bevormundet?
Bevormundet ist extrem kompliziert, da zu behaupten, würde ich sagen. Vielleicht stellst du mir eins früher an, nämlich einfach mit dem Unterschied generell, den es zwischen Stadt und Land gibt. Und dann können wir wahrscheinlich auch über die Bevormundung sprechen. Aber eher im Grundsätzlichen erleben wir derzeit sowohl im Osten als auch im Westen extreme Unterschiede zwischen Stadt und Land. Die werden tatsächlich eher größer, als dass sie kleiner werden, weil manche Bewegungen, manche Phänomene nur in der Stadt stattfinden, während das Land vergessen wird. Und dann können wir schon noch über die Bevormundung sprechen. Wir reden sehr viel über Klimaschutz, über coole Projekte, die aber zum Teil auf dem Land überhaupt nicht stattfinden können. Wo wirklich andere das Gefühl haben, hey, wir können jetzt nicht aufs Auto verzichten, weil es gar nicht die Möglichkeit gibt, überhaupt einen öffentlichen Nahverkehr gut zu benutzen. Und wieder wir da vergessen werden. Während solche Projekte natürlich in einer schicken Studentenstadt deutlich besser ankommen und auch leichter zu implementieren sind. Ne? Und da sehen wir tatsächlich schon enorme Unterschiede, sowohl in der Zuversicht oder in der aktuellen Zufriedenheit zwischen Stadt und Land. Die sind in der Stadt deswegen nicht rosig, aber auf dem Land deutlich noch schlechter. Und dann aber auch, wir haben zum Beispiel, wenn wir beim Klimaschutz bleiben, bei der Einstellung zum Verhalten der Umwelt oder zum Schutz der Umwelt haben wir konkrete Verhaltensweisen abgefragt oder auch persönliche Wahrnehmung, ob man bereit ist zu verzichten. Und da sieht man wirklich große Unterschiede, weil bewusster Klimaschutz zum Beispiel überhaupt nicht stattfindet auf dem Land, beziehungsweise überhaupt nicht so gelebt werden kann, wie es sollte, weil ein bisschen die Lösungsorientierung dabei fehlt. Das sagen zumindest sehr viele junge Menschen. Und das führt dann dazu, dass man das Gefühl hat, hey, wir werden nicht wirklich mitgedacht und mitgenommen. Wir müssen uns erstmal um unsere wirklichen Probleme kümmern. Und da seid ihr auf der Stadt vielleicht anders oder träumt da vielleicht ein bisschen. Für uns ist diese Option nicht wirklich realisierbar. Ne?
Also dann hat es aber eigentlich weniger mit Wollen zu tun, sondern eigentlich mit Können, oder?
Es verstärkt sich natürlich. Also es hat was mit Können zu tun. Aber wenn ich das Gefühl habe, ich kann nicht, dann habe ich auch irgendwann keinen Bock mehr. Also ich will nicht sagen, dass deswegen eine Null-Bock-Mentalität entsteht, aber grundsätzlich entsteht eine Frustration. Und dann habe ich das Gefühl, gerade auch politisch, was wir in den letzten Jahren jetzt sehen, da muss ich selber anpacken oder mir wird nicht geholfen dabei. Und das sehen wir auch politisch, wenn wir uns jetzt die Parteien anschauen, vor allem die Parteienverteilung anschauen, zwischen Stadt und Land sehen wir das sehr, sehr deutlich. Denn da ist es tatsächlich wieder so, das ist echt interessant, wenn wir Unterschiede zwischen den Grünen und der AfD zum Beispiel anschauen, dass die AfD auf dem Land gar nicht so enorm gewinnt. Sie hat es einfach geschafft, in den letzten Jahren flächendeckend erfolgreich und beliebt zu werden, bei Jung und bei Alt. Und da eine Alternative zu den regierenden Parteien darzustellen, während die anderen Parteien auf dem Land enorm verlieren.
Gerade die Grünen haben enorm verloren. Im ostdeutschen Raum, muss man sagen, waren die Grünen noch nie stark.
Nee, so. Absolut, ja.
Aber auch im westlichen, im ländlichen Raum haben die Grünen zuletzt auch stark verloren. Apropos, ich finde, da kann man ganz gut ableiten, die Grünen, das ist ja eine eher weibliche Partei. Die AfD, das hat sich jetzt herauskristallisiert, ist eine eher männliche Partei. Da haben wir auch Unterschiede im Wahlverhalten gesehen, dass eher junge Männer die AfD gewählt haben als junge Frauen. Wie erklärst du dir das?
Ja, ich meine, also mit Zahlen untermauert, wir hatten 46% der jungen 18- bis 24-jährigen Männer, die AfD gewählt haben. 46 zu 30, also 30% bei den Frauen. Das ist schon wirklich echt ein enormer Unterschied. Das konnten wir in unserer Studie auch schon feststellen, dass die AfD bei jungen Männern mehr gewinnt als bei jungen Frauen. Da gibt es verschiedene Erklärungsansätze. Zum einen ist das etwas, was die AfD selber ganz stark bewusst angesprochen hat und bewusst auch beworben hat, wenn wir uns die Kampagnen anschauen. Wenn wir die jetzt inzwischen viralen TikToks ansehen, von Maximilian gerade gesagt hat, du musst wieder männlich sein, die Regierung nimmt dir deine Männlichkeit, auf diese ganz alten männlichen Stereotype, Geschlechterunterschiede berufen. Im Gegenentwurf starten zu Wokeness oder zu einer Diversität, nämlich sagen, es gibt die Geschlechter und ihr dürft euch nicht einreden lassen, wer ihr seid. Wobei man das ja damit eigentlich wiederum ja tut. Aber grundsätzlich sieht man da schon ganz klar, da hat die AfD angesetzt und gerade zum Teil verunsicherten und unzufriedenen jungen Menschen gesagt, so geht's nicht. Die Regierung hilft euch damit nichts, sondern wird euch eher noch mehr verunsichern und wir geben euch jetzt mal eine kleine Route vor. Und das ist wirklich die Art und Weise, wie auch mit jungen Menschen gesprochen wurde und wie man es vielleicht mit anderen Altersgruppen nicht so gut tun kann. Weil ich glaube, dass junge Menschen sehr empfänglich dafür sind, nicht weil sie naiv sind oder so, das möchte ich damit nicht sagen, aber weil sie grundsätzlich natürlich in der Entwicklung noch am Anfang stehen und offen sind für alles, was kommt. Und wenn man dann aber mit so einer direkten Ansprache angesprochen wird, dann hat das natürlich auch einen Einfluss. Und ist das für manche vielleicht noch mehr verunsichert, für andere gibt das aber gerade den Halt, den sie benötigen. Und gerade junge Männer sind in letzter Zeit sehr stark unzufrieden, junge Frauen auch, aber auf verschiedenen Basisen. Also wir sehen gerade bei jungen Männern in der Studienlage extreme wirtschaftliche Probleme und Sorgen, auch weil dort Statussymbole nochmal eine andere Rolle spielen. Aber auch, weil bei jungen Frauen andere Probleme dominieren, nämlich psychische Gesundheit. Da sehen wir tatsächlich, wie stark psychische Belastungen gerade immer noch vorhanden sind. und sich eher ausbauen. Etwas, womit wir Forschenden ja nicht wirklich gerechnet haben, dass es so stark anhält, beziehungsweise eher schlechter wird. Die
Essstörungen und so?
Absolut, ja, Essstörungen, Persönlichkeitsbilder und natürlich auch die sozialen Medien, die dann Druck ausüben, gerade bei jungen Frauen. Junge Männer sind dadurch auch aus betroffen. Allerdings wird ihnen auch von Seiten von Politik, von der AfD, aber auch in der Gesellschaft immer wieder klar gemacht, hey, eure Schwächen, die dürft ihr jetzt nicht zeigen. Jetzt ist der Moment, um stark zu sein und keine Schwächen zu zeigen. Und da hat ja auch die AfD angesetzt.
Haben wir es da, also okay, wir haben uns jetzt so ein bisschen den Erfolg der AfD erklärt, sie hat da angesetzt, aber haben wir da als Gesellschaft nicht so ein bisschen verkackt, dass wir es eben nicht geschafft haben, jungen Männern eine Alternative aufzuzeigen? Wir haben in den letzten Jahrzehnten so viel Geld, Energie und Ressourcen investiert, um Frauen darin zu unterstützen, sich von alten Frauenbildern zu lösen, auch in der Wirtschaft, dass wir ihnen gesagt haben, ihr könnt beides, ihr könnt Karriere machen, ihr könnt Familie haben, ihr könnt zwischendrin wechseln, ihr könnt in die Führungsrolle. Und ich habe das Gefühl, Weiblichkeit ist mittlerweile sehr facettenreich. Wir können aus so einem ganzen Farbkasten wählen und gucken, wie wir unser Frausein gestalten können. Und das ist was super Tolles. Und bei jungen Männern haben wir das so ein bisschen verpasst. Und wenn wir ganz ehrlich sind, sehen wir das auch noch im Kinderzimmer auf dem Spielplatz. Es ist total legitim, wenn ein Mädchen zum Bagger greift oder zum schnellen Auto oder irgendwas bauen will oder so, dann sagen alle, ja, go for it. Aber wenn ein Junge irgendwie der Barbie-Puppe ein Kleidchen anziehen will oder sich lieber mit der Baby-Born beschäftigt oder was auch immer, dann wird das schon im Kindesalter kritisiert. Da wird gegengesteuert. Und wir haben es irgendwie verpasst, jungen Männern eben auch für sich einen ihr Farbkasten hinzustellen und ihnen zu zeigen, wie bunt Männlichkeit sein kann.
Ist ein starkes Statement, stimme ich dir, glaube ich, vollkommen zu. Ich würde deswegen nicht bereuen, was in den letzten Jahrzehnten passiert ist, weil es ganz, ganz wichtige Bewegungen sind, ganz, ganz wichtige Schritte, notwendige Schritte sind.
Total, und wir hören jetzt auch bitte nicht damit auf, junge Frauen zu fördern. Nee, das meine ich nicht.
Aber natürlich ist es so, das wissen wir auch aus der Psychologie, das wissen wir auch aus der Organisationspsychologie, wenn wir uns anschauen, bestimmte Gruppen zu unterstützen in Organisationen, dass wir deswegen andere Gruppen nicht vernachlässigen dürfen. Und vor allem die Message, die dadurch entsteht, wenn wir bestimmte Gruppen unterstützen, dass wir die bewusst untermauern müssen. Dass wir anderen Gruppen das Gefühl geben, dass sie deswegen nicht unwichtig sind. Es wurde im Zuge der Bewegung, gerade im Zuge des Feminismus, eigentlich oft angesprochen, dass es nicht darum geht, Männern ihre Rechte wegzunehmen, Männern ihre Identität wegzunehmen. Ist aber wohl, wenn wir uns das jetzt anschauen, nicht immer perfekt gelaufen und hat bei vielen dazu geführt, dass sie das Gefühl haben, sie sind jetzt eingeschränkt oder werden nicht mehr für ernst genommen. Das hängt aber natürlich auch mit den Kritikern von solchen Bewegungen zusammen, ne? Die dann genau darauf aus sind, diese Spaltung noch mal stärker vorzunehmen und zu zeigen, schaut mal, jetzt geht's hier nur um die Quote, es geht gar nicht mehr um die Qualität. Das ist so das berühmteste Argument eigentlich bei der Sache. Darum geht's natürlich überhaupt nicht. Aber es kann dazu führen, und wenn dann noch solche prekären Situationen entstehen, wie wir sie derzeit haben, eine Krisenlage, wo wirklich Zukunftsaussichten gering sind, aktuelle Zufriedenheiten gering sind, aber auch wirklich vieles Gefühl haben, es geht gerade den Bach runter, dann ist der Nährboden perfekt für so eine Spaltung, aber auch für diese Zwietracht, dass man das Gefühl hat, boah, da wird jetzt denen geholfen und mir geht's immer schlechter. Das hat nichts damit zu tun, dass wir jetzt gerade eine konkrete Bedrohung von Altersarmut haben, von Problemen haben im Land. Das hat nichts damit zu tun, dass wir Frauen mehr Rechte geben oder junge Frauen mehr unterstützen. Aber es wird zum Teil wahrgenommen, dass junge Männer das Gefühl haben, es wird sich ja um andere Sachen gekümmert. Wenn wir irgendwelche Kommentare anschauen im Internet, dann lesen wir, es geht jetzt ums Gendern, aber eigentlich haben wir doch ganz wichtigere Probleme. Das hat aber kausal ja nichts miteinander zu tun, nur weil wir...
Das hat überhaupt nichts miteinander zu tun, und trotzdem würde ich sagen, dass wir da etwas verpasst haben. Mhm. Auch die Unternehmen, wir sprechen ja beide relativ regelmäßig in Unternehmen. Und in den meisten Unternehmen gibt es mittlerweile Netzwerkgruppen für, keine Ahnung, Mütter im Job. Sowas gibt es aber so selten für Väter, also Väter im Job. So selten stehen Väter auf irgendwelchen Bühnen, die über Vereinbarkeit sprechen. Das sind dann immer so das sind dann immer so Ausnahmen, aber es wird nach wie vor, wird gerade ganz, ganz viel für Frauen getan. Und wie gesagt, damit hören wir jetzt bitte nicht auf, das ist großartig. Aber wir müssen anfangen, jungen Männern eben auch Vorbilder zu zeigen und diese Vorbilder auf einer Bühne zu stellen. Denn wenn wir das jetzt nicht machen, dann tun das andere, dann tut das die AfD, wie zum Beispiel Maximilian Krah, der eben sagt, lasst euch nicht einreden, dass ihr irgendwie soft sein müsst. Und dann fahren wir, glaube ich, gegen die Wand. Ich würde total gerne nochmal mit dir über Männerdynamiken im Osten sprechen. Du hast vorhin schon gesagt, dass viele junge Menschen wegziehen oder sich überlegen, keine Ahnung, komme ich irgendwann zurück? Und Studienlagen zeigen uns, dass eher die Männer zurückgehen, wenn überhaupt, und dass Frauen fortbleiben. Und das hängt auch damit zusammen, dass Frauen häufig erstmal einen höheren Bildungsabschluss anstreben. Das heißt, sie gehen vielleicht auch weiter weg, um zu studieren und so weiter. Und dann hängt es auch mit dem Fakt zusammen, dass wenn sich Frauen irgendwann niederlassen mit einem Partner, den sie dann vielleicht in Westdeutschland kennengelernt haben, dann ziehen die häufig zwar in den ländlichen Raum zurück, aber dort, wo der Mann geboren ist und wo seine Familie ist, und kommen deswegen nicht in den Osten zurück. Und das ist total interessant. Es gibt einige Kommunen in Ostdeutschland, wo aufgrund dieser unterschiedlichen Bewegungen, Dynamiken, tatsächlich das Männer-Frauen-Verhältnis komplett abgesackt ist. Also wo es wirklich 60-65% Männeranteile gibt und Frauen nur noch zu 35% oder so vertreten sind. Das ist total heftig. Zum Beispiel in Kreber-Neudorf, das ist in Sachsen, das ist eine Kommune. Und genau in solchen Kommunen ist die AfD auch sehr stark. Was kannst du zu diesen Männerdynamiken sagen in so Dörfern, Kleinstädten, wo Männer auf einen Haufen sitzen und vielleicht auch ein bisschen die weibliche Perspektive fehlt?
Klar, die wird fehlen. Ich glaube, es liegt an den anderen Faktoren auch, die dann damit zusammenhängen, nämlich wirtschaftlichen Pessimismus, wirtschaftliche Aussichtslosigkeit für manche, die dann dazu führt, dass so eine Partei so stark wird. Ich glaube, grundsätzlich ist es ganz wichtig, die positiven Beispiele zu zeigen und die positiven Visionen aufzuzeigen, wie es laufen kann. Aber deswegen solche Dörfer auf keinen Fall oder solche Kommunen und solche Regionen auf keinen Fall zu vernachlässigen, im Gegenteil eher konkret wieder anzugehen. Es ist ganz, ganz wichtig, solche Menschen, solche Regionen mitzunehmen, um zu zeigen, dass wir da inklusiv arbeiten und dass wir als Land, als Gesellschaft nur erfolgreich sein können, wenn wir alle mitnehmen und dass dann niemand auch verloren ist. Ich habe zum Teil das Gefühl, dass wenn ich die Diskussion lese und wenn ich gerade den politischen Diskurs betrachte, dass manche das Gefühl haben, es ist alles verloren. Das glaube ich auf gar keinen Fall. Und es ist auch nicht, es ist kurzfristig jetzt auch nicht schlimm, wenn sich manches so entwickelt, aber man muss den Hebel herumziehen, vor allem den Hebel herumbekommen, wenn es darum geht, was die Aussicht angeht, weil es sollte von allen der Anspruch sein, mit dem Optimismus ins Leben zu gehen und nicht das Gefühl zu haben, man lebt, man arbeitet vor allem nur um zu überleben. Es sollte ja deutlich, deutlich mehr gehen. Es sollte um Sinnhaftigkeit gehen. Ich freue mich, wenn wir endlich wieder die Gespräche führen über wirklich Sinn im Leben, Sinn beim Arbeiten, über diesen Purpose, worüber wir auch schon mal gesprochen haben. Und der geht aber gerade verloren. Und das scheint mir gerade in solchen Regionen der Fall zu sein, dass oft erzählt wird, ja, das ist eh schon Hopfenmalz verloren.
Ich finde es einfach so unglaublich smart, von der AfD tatsächlich. Man muss es ja zugeben, die AfD ist ziemlich smart. Und wenn wir uns diese Geschlechterverteilung in diesen Kommunen anschauen und dann diese krass erfolgreichen Videos, TikToks von AfD-Politiker Maximilian Krah, und das kennst du sicherlich auch, dieses eine, wo er sagt, jeder dritte junge Mann hatte noch nie eine Freundin. Das ist der Aufmacher eines seiner bekanntesten Videos. Und das setzt genau dort an, in diesen Kommunen. Und diese jungen Männer, die da sind, hatten aber dann zum Teil noch nie eine Freundin, nicht weil sie irgendwie zu soft sind, was Maximilian Krah ihm einreden möchte, sondern eher, weil da halt einfach im Verhältnis viel zu wenige Frauen sind, viel zu wenige potenzielle Freundinnen. Und das finde ich echt smart und heftig zugleich, dass die AfD so gezielt auf diese jungen Menschen zugeht. Jetzt wollen wir der Folge natürlich am Ende nochmal so ein positiven Turn verpassen. Was könnten die anderen Parteien Smartes machen, um vielleicht auch in diesen Dörfern, in diesen Kommunen zu punkten?
Es fängt ganz früh an, nämlich bei Jugendarbeit, junge Menschen wieder mitzunehmen. Wenn wir gerade in der Volk der AfD anschauen, dann sprechen wir auch über Jugendarbeit, über den Einfluss der jungen Alternative, der im Osten enorm ist. Und da geht es nicht von Anfang an darum, eine politische Richtung vorzugeben, sondern eigentlich eher darum, überhaupt mal mit jungen Menschen ins Gespräch zu kommen und sie mitzunehmen und ihnen der Perspektivlosigkeit zu zeigen, was Heimat bedeutet, was vielleicht Zusammenhalt bedeutet. Weiterhin wichtige Werte, die aber die AfD zum Teil für sich beansprucht und sagt, wir müssen für unsere Heimat verteidigen. Und es fängt ganz konkret, glaube ich, für andere Parteien da an, dass man da ansetzt und jungen Menschen das Gefühl gibt, wir bestehen auch auf dem Land, wir haben auch dort einen Einfluss. Es ist schwer für andere Parteien, aufgrund auch der finanziellen Strukturen, der finanziellen Situation, auch aufgrund der gesellschaftlichen Empfängnis vielleicht für manches, aber trotzdem muss man da ansetzen und das Gefühl geben, wir hören euch da, wir sind da durchaus empfänglich, euch zuzuhören und da auch was verändern zu wollen. Wenn wir da wirklich das verpassen und die jungen Menschen nicht weiter mitnehmen, dann sehen wir jetzt auch, wie wir jetzt schon gerade bei den Wahlen sehen, weiterhin starke Verluste für die regierenden Parteien und vor allem den Einfluss auch der Eltern, der dann riesig wird. Wenn wir jetzt die jungen Menschen nicht mitnehmen, dann hat es natürlich auch für die Nachfolgegeneration hat das enorme Sorgen. Meiner Meinung nach enorme Probleme. Ne?
Ja, ich glaube, an dieser Stelle sind Vorbilder auch ganz wichtig. Deswegen lege ich euch da draußen auf jeden Fall nochmal die 3 Folgen von den jungen Menschen ans Herzen, die den Osten aktiv gestalten wollen, sich dort einbringen wollen, die in verschiedenen Parteien aktiv sind und eben andere junge Menschen auch in Form von Jugendarbeit und Jugendparlamenten in Kommunen, das ist auch ein wichtiger Punkt, mitnehmen möchten.
Ja, ich würde noch einschieben zum letzten Punkt. Vorbilder sind extrem wichtig. Und das sehen wir jetzt auch gerade, wenn wir die anderen Wahlen anschauen, wenn wir die USA zum Beispiel anschauen, der Optimismus, der gerade wieder versprüht fast schon und versprüht wird, den wünsche ich mir hier. Und das fehlt mir gerade eben noch ein bisschen, weil es auch für viele junge Menschen und auch ältere Menschen schwer ist, gerade sich in der Politik zu engagieren, weil sie das Gefühl haben, es bringt nichts. Aber wir brauchen genau solche Vorbilder. Wir brauchen unkonventionelle Vorbilder, die einfach der Sache nachgehen und das Gefühl haben, frei das machen zu können, was sie wollen. Und da sind viele gerade die Ansicht, das klappt nicht so gut und da trauen sie sich auch nicht, aber das brauchen wir wirklich. Wir brauchen so einen Brad Summer, wie es in den USA gerade der Fall ist, glaube ich.
Yes, das ist ein guter Abschluss. Kian, ich danke dir für deine Zeit, für deine Worte und für deinen Gehirnschmalz in dieser Folge. Richtig, richtig gut. Ich habe dich immer wieder gerne hier am Start. Wenn euch die Folge auch gefallen hat, dann hinterlasst uns gerne eine sweet Bewertung auf Spotify und Apple Podcast. Und ich sage, bis zum nächsten Mal.
Danke, tschüss.
Stay hungry.